Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
International. Eine Sendung von Beat Staufer und Alexander Gschwind.
In Washington befasste sich diese Woche eine internationale Konferenz mit den Risiken der unkontrollierten Verbreitung von Atomwaffen. Besonderes Augenmerk galt dabei dem Schreckensszenario nuklearer Terroranschläge. Dass solche Befürchtungen nicht völlig aus der Luft gegriffen sind, zeigen die zunehmenden Aktivitäten von Al-Qaida-Zellen in der Südsahara und in der Sahelzone, in der Umgebung des Hoggar-Gebirges, wo eines der weltgrößten Uranvorkommen liegt. Was es mit der sogenannten Al-Qaida im islamischen Maghreb auf sich hat, versuchen wir hier näher zu ergründen. Ende Februar hatte Frankreichs Staatspräsident Nicolas Sarkozy einen seiner pathetischen Medienauftritte für einmal nicht im Pariser Élysée-Palast, sondern in der wesentlich bescheideneren Residenz seines malischen Kollegen Amadou Touré in der verschlafenen Sahel-Metropole Bamako.
Nous ne laisserons tomber aucun de nos compatriotes. Pris par des terroristes. Nous ne laisserons tomber aucun Français, quelles que soient par ailleurs les erreurs qu'ils aient pu faire.
Wir lassen keinen Landsmann im Stich, der in die Hände von Terroristen fällt, selbst wenn er durch eigene Irrtümer in eine solche Lage gerät. Wir bringen jeden Franzosen nach Hause. Dies ist ehrenes Prinzip, verkündete Sarkozy feierlich. Anlass für die weite Reise, wie die salbungsvolle Rede, war die Befreiung des französischen Entwicklungshelfers Pierre Gamat aus monatelanger Geiselhaft einer bewaffneten Gruppe, die sich zum Terrornetzwerk Al-Qaida im islamischen Maghreb bekannte. Inzwischen besser bekannt unter ihrem Kürzel ACMI. Dass dabei nicht bloß Lösegeld in unbekannter Millionenhöhe floss, sondern auch international gesuchte Terroristen freigepresst wurden, die in Algerien und Mauretanien blutige Anschläge verübt hatten, sorgte für heftige Kritik und eine diplomatische Krise unter den beteiligten Staaten. Was Sarkozy freilich nicht anfochte, er sich schützend vor Präsident Touré stellte.
Si le président Tété n'avait pas décidé ce qu'il a décidé, je lui dis à Pierre Gamat, il ne serait pas là aujourd'hui.
Nach seiner Heimkehr schilderte der befreite Pierre Gamat sein Schicksal in allen Einzelheiten. Ich habe mich den Entführern nicht einfach ergeben, mich gewehrt, so gut ich konnte, betonte er, aber sie waren zu fünft, schlugen mich zusammen und schleppten mich zu ihrem Geländewagen, warfen mich wie einen Sack auf dessen Plattform und dann fuhren sie mit mir die ganze Nacht durch die Wüste.
Au moment de mon enlèvement, je ne me suis pas, comment dire, laissé faire. Donc on s'est battu. Ils étaient cinq. Donc la loi du nombre fait que...
Körperlich habe er schrecklich gelitten, erzählte Gamat. Wochenlang tat mir alles weh. Zwar versprachen sie mir einen Arzt, aber den sah ich nie, bekam auch keine Medikamente oder irgendwelche Pflege. Ich hatte Nierenkoliken, weil ich das nach Benzin riechende Wasser nicht trinken konnte, wurde einfach im Stich gelassen nach der Devise, hilf dir selbst.
Et donc ça a été physiquement très éprouvant. Pendant plusieurs semaines, j'avais mal partout. Le plus difficile également, c'est que il m'avait promis que je puisse voir un médecin. Or, j'ai jamais vu de médecin, j'ai jamais vu un médicament, j'ai souffert de coliques néphrétiques parce que...
Mal ganz abgesehen vom Klima, der Hitze in der Sahara, fuhr Gamat fort, kein Schatten, einfach nur Weite, Einsamkeit, Isolation.
Et puis en plus, la chaleur du Sahara, il n'y a pas de barreaux, il n'y a rien, c'est l'immensité, c'est la solitude, c'est l'isolement.
Noch auf dem Flughafen Orly schilderte Pierre Gamat seine Haftbedingungen. Sie verschoben sich ständig von einem Ort zum anderen, aber immer in der Wüste. Ein Gefängnis ohne Gitterstäbe, bloß eine Blache, unter der man sich nicht bewegen durfte.
On changeait toujours d'endroit, j'étais dans le désert.
Ich war in den Händen von Fanatikern, zog Gamat Bilanz, Verrückten, die nur eine einzige Wahrheit kennen, die sie mit Gewalt der ganzen Welt aufdrängen wollen.
D'abord, je suis tombé sur des fanatiques. Ce sont des fanatiques, des fous dangereux, qui sont persuadés de détenir une vérité, une seule vérité, et qui souhaitent par la contrainte.
Drei Wochen später landete auf Barcelonas Flughafen El Prat eine weitere Geisel nach 100 Tagen in der Gewalt desselben Al-Qaida-Ablegers im islamischen Maghreb.
Estoy muy contenta de estar ya de vuelta a casa y mi felicidad será completa cuando regresen también Albert y Roque. Quiero decirles que ambos se encuentran bien.
Die 39-jährige Justizbeamtin Alicia Gámez war am 29. November letzten Jahres mit einer katalanischen Solidaritätskolonne in Mauretanien unterwegs auf der gut ausgebauten Küstenstraße zwischen dem Hafen Nouadhibou und der Hauptstadt Nouakchott, einer vielbefahrenen und vermeintlich sicheren Route. Über die Umstände ihrer Freilassung mochten weder sie noch die spanischen Behörden sich äußern, dementierten bloß die Behauptung der Entführer, sie habe sie sich mit dem Übertritt zum Islam erkauft, befinden sich doch zwei ihrer Kollegen, wie auch zwei ebenfalls in Mauretanien entführte Italiener, noch immer in der Hand der Geiselnehmer, weshalb sich Gámez nur sehr allgemein für die Bemühungen um ihre Freilassung bedankte.
Agradezco de corazón al gobierno el trabajo que ha realizado y el que va a seguir realizando hasta la liberación de mis compañeros. También agradezco el apoyo y la solidaridad.
Dafür erinnerten sich ihre damaligen Reisegefährten noch umso detaillierter an die dramatischen Momente rund um die Entführung. Maria Jesus López fuhr im vorderen Teil des Konvois. Wir hörten im Radio die Übertragung des Fußballspiels Barcelona-Real Madrid und freuten uns über den Sieg Barças, erzählt sie. Roque rief uns aus dem letzten Fahrzeug, in dem auch Galicia Gámez mitfuhr, und triumphierte mit uns. 20 Minuten später ist es dann passiert.
Entonces se acabó el partido y Roque llamó a Salah. Salah, oye, que hemos ganado, tal, que no sé qué, no sé cuánto.
Jesús Carbonell sprach als letzter mit dem Wagen der Entführten. Auch er bekam einen Anruf von Roque, der sich über seine ausbleibende Antwort beschwerte. Ich sagte ihm, wir hätten eben die Fußballübertragung gehört und er berichtete von Bewaffneten, von denen sie aufgehalten würden. Ich beruhigte ihn und vermutete eine Armeekontrolle. Er aber sagte bloß noch, das sei was Ernsteres.
Oye, que no has oído por la emisora, digo, no, estamos escuchando el partido y tal, y no. Entonces me dice, oye, que decían que si metralleta, soldados, ostras, pero no digo, no pasa nada, tira, que dice, no, no, que oye, que va en serio, que tal.
Francesco San, dessen Organisation Barcelona Acció Solidaria den Konvoi organisierte, geht von einer geplanten Terroraktion aus. Wir hatten viel Medienpräsenz in den Ländern, die wir besuchten, und sie kannten aus diesen Berichten auch unsere weitere Route, die uns über Nouakchott und Senegal bis nach Kamerun führen sollte. Vorher hatten wir ja schon marokkanische Waisenhäuser und die Flüchtlingslager in der Westsahara besucht. Sie hielten sich auch gezielt an das letzte Fahrzeug und alles ging wahnsinnig schnell. Die waren ja keine 300 Meter hinter uns und nach Roques Hilferuf vergingen keine 3 bis 4 Minuten, bis wir dort waren, aber da war schon niemand mehr zu sehen.
Y pienso que fue realmente planificada, porque primero por esto, porque había un servicio de información previo, o sea, no es una cosa aislada, y luego precisamente también porque sabían también el orden de la caravana y sabían cuál era el último vehículo. Y aparte fue una acción muy rápida.
José Antonio Núñez Villaverde vom Barceloneser Institut für Konfliktforschung vermutet hinter der Entführung tatsächlich den magrebinischen Ableger der Al-Qaida. Auch wenn dieser solche Aktionen oft an lokale Wegelagerer oder Räuberbanden delegierte, die von sowas lebten, gerade weil die um den Tausch- und Propagandawert solcher Geiseln wissen, entführen sie sie manchmal auch auf eigene Rechnung und bieten sie dann den Terroristen an, wie eine Ware.
Die Hypothese más probable es que Al-Qaida para el Magreb Islámico esté detrás de este secuestro, tanto si lo ha hecho directamente con sus propios militantes, como si lo ha hecho aprovechando algún actor local, bandas criminales, grupos organizados, que incluso manejan, y ya ha ocurrido más veces, manejan un secuestro de este tipo como una mercancía.
Wer aber steckt hinter der Qaida im islamischen Maghreb und wie kam das berüchtigte Terrornetzwerk Osama Bin Ladens zu einem Ableger in Nordafrika? Mein Kollege Beat Stauffer beobachtet die radikale Islamistenszene im Maghreb seit langem und skizziert die Entstehungsgeschichte der Gruppe.
Die Qaida im Maghreb ist offiziell Ende 2006, Anfang 2007 entstanden. Und zwar aus der Gruppe Salafiste pour la Prédication et le Combat, der GSPC, auf Deutsch eben Salafistische Gruppe für Predigt und Kampf, die aus Algerien stammt und ihrerseits wieder Vorläuferorganisationen hat. Da gab es aber während Jahren eine informelle Zusammenarbeit mit der Mutterorganisation Qaida und eine sukzessive Annäherung im Lauf von mehreren Jahren, bis eben diese Loyalitätserklärung vom Chef der GSBC zu der Qaida erfolgte.
Auch in seinen Augen sind die Entführungsaktionen des Qaida-Ablegers in erster Linie auf Geldbeschaffung und Propagandawirkung angelegt.
Die Qaida im Maghreb zeichnen sich vor allem aus durch punktuelle Attentate, Anschläge in Algerien vor allem, einerseits und andererseits durch Entführungen von Europäern in der ganzen Sahelzone, in diesem riesigen Gebiet der Zentralsahara und der südlich gelegenen Randgebieten der Sahara. Und via diese Entführungen und Geiselnahmen kann sich die Qaida im Maghreb einerseits eine internationale Aufmerksamkeit sichern und andererseits beschafft sie sich dadurch natürlich Lösegeld und kann die lokalen Regierungen der dortigen Staaten, der Sahelstaaten, unter Druck setzen.
Professor Mohamed Darif von der Universität Mohammedia bei Casablanca gilt als Nordafrikas ausgewiesenster Terrorspezialist. Gerade im Sahel seien die Grenzen zwischen Terror, Politik und rein kriminellen Aktivitäten fließend, sagt er. Dort bewege sich Al-Qaida zwischen Waffen, Menschen und Drogenhändlern, aber auch politischen Unabhängigkeitskämpfern.
Il y a Al-Qaida qui incarne le terrorisme, il y a aussi la criminalité organisée, il y a les trafics d'armes, il y a ceux qui organisent ce qu'on appelle l'immigration clandestine, et il y a des mouvements qui représentent des revendications politiques.
Gerade dies mache die Situation so gefährlich, weil sich Al-Qaida diese Rahmenbedingungen zunutze mache, auf das Kapital der Drogen- und Menschenhändler ebenso zählen könne wie auf den politischen Schutz der separatistischen Tuareg-Nomaden, die das Niemandsland im Dreieck zwischen Algerien, Mali und Niger beherrschen.
La crainte vient du fait que Al-Qaida instrumentalise cette donne. Et bien sûr, il commence à s'imposer, à se renforcer, parce qu'il utilise bien sûr l'argent parfois des trafiquants de drogue, l'argent de ceux qui organisent l'immigration clandestine. Et bien sûr, parfois, l'Al-Qaïda, il bénéficie d'une certaine protection du mouvement du Tawareq.
Für Darif gibt es einen klaren Zusammenhang zwischen der verstärkten Zusammenarbeit bei der Terrorbekämpfung zwischen den USA und Algerien nach den Anschlägen vom 11. September 2001 und dem Auftauchen der Qaida im Sahel. Damals wurden etliche Anführer der algerischen Salafisten gefangen genommen oder getötet.
À partir de 2003, il y a eu une divergence au sein de l'ex-GSPC parce que, après les attentats du 11 septembre 2001, il y a eu une forte collaboration entre les autorités algériennes et celles des États-Unis. Cette collaboration qui a débouché sur une campagne sécuritaire qui a réussi à arrêter...
Darob, so Darif, kam es zur Spaltung zwischen dem Flügel von Hassan Haddad, der den Kampf auf Algerien beschränken wollte, dann aber von den eigenen Leuten umgebracht wurde, und der Fraktion von Emir Trudka, dem heutigen Chef der Qaida im islamischen Maghreb, die die Basis auf die Islamistenszene ganz Nordafrikas ausdehnte.
On était face à deux courants. Le premier courant, il défend la thèse que l'ex-GSPC devrait limiter ses actions à l'intérieur de l'Algérie. C'est le courant représenté par Hassan Haddad qui était éloigné, limogé de l'ex-GSPC. Et le deuxième courant qui a senti les difficultés de limiter l'action à l'intérieur de l'Algérie, il a voulu élargir...
Daraus, erklärt Darif, ergab sich dann die Allianz mit Bin Ladens Al-Qaida, zu der sich die bisherige Salafistengruppe für Predigt und Kampf symbolträchtig am 11. September 2006, fünf Jahre nach 9/11, bekannte.
Elle était obligée de tisser une alliance avec Al-Qaïda de Ayman Dawahiri et Oussama Ben Laden. C'est pourquoi je dis actuellement cette alliance qui s'est exprimée le 11 septembre 2006, quand l'ex-GSPC...
Aber, betont Mohamed Darif, das Auftauchen der Qaida im Sahel beruhte nicht auf einem freiwilligen Entscheid. Vielmehr kamen die algerischen Salafisten zu Hause immer mehr unter Druck und wichen dorthin aus, was sie wiederum mit ihrem Namenswechsel vertuschten.
La présence de l'ex-GSPC au pays du Sahel n'était pas un choix, c'était une nécessité. Une nécessité parce que les leaders de l'ex-GSPC ont trouvé du mal à rester en Algérie.
Wie aber sieht dieses Rückzugsgebiet der Qaida im islamischen Maghreb aus? Beat Staufer.
Es handelt sich um den zentralen Bereich der Sahara, in dem nur eine ganz, ganz minimale Infrastruktur vorhanden ist an Straßen, an Militärposten, an auch Wasserversorgung und so weiter, wo eigentlich keine staatliche Infrastruktur vorhanden ist und wo die Grenzen, die theoretisch festgelegten Grenzen, eigentlich auch nicht gesichert sind. Und andererseits sind es diese Randgebiete, wo die Sahara in die Halbwüsten und in die Trockensavannen übergeht, und das ist ein breiter Landstrich von vielleicht 150 bis 300 Kilometer Breite, der sich quer durch die ganze Sahara zieht, von Senegal bis eigentlich ans Rote Meer.
Weit und leer also ist dieses Niemandsland aber nicht ganz, erinnert Stauffer.
Das Gebiet ist größtenteils menschenleer, hat eine ganz, ganz niedere Bevölkerungsdichte. Es ist aber traditionellerweise seit Tausenden von Jahren besiedelt von Berbernomaden, meist bekannt unter dem Namen Tuareg. Und diese Tuareg-Stämme, die leben dort ganz verstreut in diesem riesigen, mehrere Millionen Quadratkilometer umfassenden Gebiet, haben aber in den letzten Jahrzehnten immer mehr Schwierigkeiten bekommen, haben auch ihre wirtschaftliche Grundlage verloren, der Transsahara-Handel, und sind häufig in Konflikt mit den lokalen Regierungen der betreffenden Länder.
Dabei, ergänzt Beat Stauffer, spielt auch die Verarmung und die wirtschaftliche Not der Nomaden eine nicht unwesentliche Rolle.
Man muss sich auch vor Augen halten, dass der Tourismus, der bis vor relativ kurzer Zeit eine wichtige Einnahme, zum Teil die einzige Einnahmequelle war, dieser Tuareg, dass der eigentlich versiegt ist. Im Fall Süden von Algerien, in der Gegend von Tombuktu, in Mali, auch in Niger, kommen immer weniger Touristen hin, weil es eben gefährlicher geworden ist in letzter Zeit. Und ich denke, dass dieser wirtschaftliche Faktor zusätzlich eine Rolle spielt, diese Tuareg zu Unterakkordanten der Kaider Maghreb werden zu lassen.
Zwar, sagt Stauffer, empfinden die alten Stammesführer der Tuareg die Kaider als Störfaktor, versuchen sie zurückzubinden oder zumindest zum Stillhalten zu bewegen, indem sie auch bei Geiselnahmen immer wieder vermittelnd eingreifen. Aber für die perspektivlose Nomadenjugend ist die Zusammenarbeit mit Kaider durchaus verlockend.
Die Tuareg sind unter sich gespalten, die Tuareg-Notabeln, die arbeiten höchstwahrscheinlich mit den Regierungen zusammen, die sind dafür auch bezahlt und die wollen Ruhe haben und die wollen sicher keine Banditen auf ihrem Territorium haben. Aber ich stelle mir vor, dass sehr viel die jüngere Generation dieser Tuareg, die eben auch von einer großen Perspektivlosigkeit stehen, dass die natürlich sehr viel besser ansprechen auf diese Angebote, auf diese möglichen Erwerbsquellen und hier auch weniger Hemmungen haben, auf solche Angebote eben einzugehen.
Dabei, bestätigt auch Professor Darif, kommen sich die beidseitigen Interessen entgegen. Kaider ist gar nicht in der Lage, diesen riesigen Raum aus eigener Kraft zu kontrollieren und schon deswegen auf ein Auskommen mit den Nomaden angewiesen. Wie anderswo stützt sie sich auf keine feste Struktur, sondern knüpft vielmehr ein Netzwerk.
La nouvelle donne, c'est que actuellement l'ex-LACMI il trouve du mal à contrôler le champ actuellement élargi, soit au Maghreb, soit au pays du Sahel. Il y a un choix organisationnel qui porte sur une restructuration horizontale. Quand on parle de Qaïda au Maghreb islamique, on n'est pas face à une organisation centrale, mais à une organisation...
Damit trifft Qaïda gleich mehrere Fliegen auf einen Schlag, meint Professor Darif. Sie bindet örtliche Gewehrsleute mit Geld an sich, indem sie sich deren Armut zunutze macht. Damit weitet sie gleichzeitig die Kontrolle über diese Gebiete aus und zeigt aller Welt, dass sie überall zuschlagen kann.
Al-Qaïda, il vise trois choses. La première chose, c'est que il trouve des difficultés à contrôler tout le territoire du pays du Sahel. Il n'a pas énormément de moyens. Alors, pour Al-Qaïda, il cherche à se légitimer, à dire...
Denn Qaïda führt eben nicht bloß einen bewaffneten Kampf, betont Darif, sondern gleichzeitig auch einen Propagandakrieg. Terror ist immer auch Propaganda und jede Entführung eines Amerikaners, Briten, Franzosen oder Italieners sichert ihr weltweite Schlagzeilen, mit denen sie die Legende ihrer Schlagkraft weiter spinnen kann.
Qaïda, il mène toujours deux guerres à la fois. Une guerre réelle en perpétrant des attentats, en enlevant des sujets occidentaux, même à travers ses chasseurs d'argent. Et en même temps, il mène une guerre médiatique.
Nur damit kann sich Darif die auffallende Zurückhaltung der Westmächte im Sahel erklären, die doch eigentlich genügend Mittel hätten, den Entführerbanden dort das Handwerk zu legen. Aber Amerikaner und Briten tun nichts, selbst wenn eigene Landsleute betroffen sind. Noch irritierender ist, wenn Franzosen und Italiener sogar mit diesen Wegelagerern verhandeln und Lösegelder bezahlen.
Les États-Unis, la Grande-Bretagne ont énormément de moyens logistiques pour suivre ces ravisseurs. Jusqu'à maintenant, les États-Unis ne font rien. La même chose pour la Grande-Bretagne, pour la France, ce qui est parfois inacceptable qu'on trouve, par exemple, la France ou l'Italie procèdent.
Dass zumindest die Amerikaner den Qaida-Aktivitäten ausgerichtet im Sahel einfach tatenlos zuschauten, während sie sich mit Bin Ladens Leuten doch sonst im weltweiten Krieg betrachten, lässt der spanische Terrorspezialist Fernando Reynares so nicht gelten. Die USA hätten schon seit Jahren ein wachsames Auge auf Nordafrika, weiß er. Bloß waren sie dort eben große Diskretion mit Rücksicht auf die örtlichen Regierungen und anti-amerikanischen Reflexe in der Öffentlichkeit.
Die Situation der Estados Unidos in el Magreb, especialmente en cuestiones relacionadas con la prevención y la lucha contra el terrorismo internacional, no es nueva, ya tiene unos cuántos años de experiencia, pero al mismo tiempo que es significativa, no deja de ser sutil. No interesa, desde luego.
Drum konzentrieren sich die Amerikaner auf die Schulung der örtlichen Sicherheitskräfte für die Terrorbekämpfung, erklärt Reynares, zumal es den schwachen Sahel-Regimes an entsprechenden Mitteln und Fähigkeiten fehlt.
Los americanos en el norte de África están ayudando a adaptar capacidades antiterroristas de las cuales buena parte de los países de la región no disponían y algunos.
Gerade im Hinblick auf die antiamerikanischen Empfindlichkeiten im Maghreb wäre es freilich vorzuziehen, wenn die Vereinten Nationen oder die Europäische Union diese Rolle übernehmen, meint Reynares.
Desde luego sería mucho mejor que fuera, por ejemplo, Naciones Unidas en el marco de la implementación regional de su estrategia global contra el terrorismo la que liderara ese tipo de iniciativas con la ayuda de la Unión Europea.
Zumal ist er überzeugt, Frankreich wohl bevorzugtes Ziel eines Qaida-Anschlages in Europa wäre, weil es als ehemalige Kolonialmacht in Nordafrika für die dortigen Gotteskrieger ein ähnliches Feindbild verkörpert wie die Amerikaner im Nahen Osten.
Seguramente, pues, un análisis de riesgos y amenazas nos llevaría a concluir que Francia sería el escenario preferente de algún tipo de actividad terrorista.
Mohamed Arif erinnert in diesem Zusammenhang an eine Resolution des Europäischen Außenministerrates vom letzten Oktober, die zur Unterstützung Mauretaniens und der Sahelländer aufrief. Gerade weil es dort an staatlicher Autorität und Präsenz fehlt, brauchen diese Länder Hilfe beim Kampf gegen die religiösen Fanatiker und Terroristen.
Tout le monde parle de ce déficit sécuritaire vécu soit en Mauritanie, soit au pays du Sahel. Et il ne faut pas oublier que le mois d'octobre 2009, le Conseil des relations extérieures.
Amerikanern wie Europäern wäre es allerdings viel lieber, wenn Algerier und Marokkaner als die beiden stärksten Militärmächte der Region die Führungsrolle im Kampf gegen die Qaida im Maghreb übernehmen. Der Druck auf die beiden Länder sei denn auch entsprechend hoch, erklärt Darif, weil sich die zwei Regimes aber nach wie vor wegen des Konfliktes um die Westsahara in den Haaren liegen, seien einer solchen Zusammenarbeit allerdings enge Grenzen gesetzt.
Il y a les États-Unis, il y a l'Union européenne qui exerce une pression sur les Marocains et les Algériens pour se collaborer parce que tout le monde est concerné. Mais cette collaboration, elle reste toujours limitée parce qu'il y a des problèmes. Le premier problème qui rend difficile cette collaboration, c'est le problème du Sahara. L'Algérie, il cherche à isoler l'affaire de Qaïda du problème du Sahara. Le Maroc, au contraire, il cherche à instrumentaliser la carte du Sahara.
Außerdem, so Darif, verfolgen Algerier und Marokkaner auch völlig unterschiedliche Strategien im Kampf gegen den islamistischen Terror. Während die Algerier einen klassischen Krieg mit Militäroperationen großen Stils bevorzugen, setzen die Marokkaner eher auf Geheimdienstmethoden, zumal der Gegner keine klaren Strukturen hat, wie zum Beispiel feste Stützpunkte, die man angreifen könnte.
Le problème à la région, c'est qu'il y a aussi deux approches différentes de traiter ce problème. Par exemple, l'Algérie, il défend une guerre ouverte contre l'ACMI, ayant recours à une guerre classique. Mais le Maroc, il a une autre approche. Elle est contre. Parce que le Maroc, il croit que c'est inutile de mener une guerre classique contre l'Al-Qaïda. Il n'y a pas de camp d'entraînement. Il n'y a pas de bases.
Zwar, sagt Darif, setzt der Westen in erster Linie auf die militärische Zusammenarbeit mit den örtlichen Streitkräften, aber davon wollen zumindest die Algerier und auch die Libyer nichts wissen. Sie lehnen jede westliche Präsenz auf ihrem Gebiet ab und möchten das Problem auf eigene Faust lösen.
Il y a l'approche occidentale en général. C'est de mener une guerre contre l'ACMI en utilisant les armées du pays du Sahel plus les armées occidentales, avec une participation américaine, britannique, française, etc. L'Algérie, il a une autre vision. Et aussi la Libye, les deux pays refusent la présence.
So scheiterte bisher jeder Anlauf zu einer breiteren Zusammenarbeit im Kampf gegen die Qaida im islamischen Maghreb. Mitte März etwa lud Algerien zu einem Sicherheitsgipfel, der die betroffenen Länder auf eine gemeinsame Strategie einschwören sollte. Ausgerechnet Marokko und Mali blieben dem Treffen allerdings fern, weil die Gastgeber zuvor Malis Alleingang beim Freikauf der französischen Geisel Gamat kritisiert hatten und den Westsahara-Konflikt weiterhin aus der Diskussion ausklammern wollten, sodass sich die vom algerischen Außenminister Medelsi verlesene Schlusserklärung in wolkigen Vorsätzen ohne jede Verbindlichkeit erschöpfte.
Il nous incombe d'abord d'évaluer la menace terroriste qui connaît des développements dangereux et qui prend une nouvelle dimension avec ses connexions multiples et de plus en plus fortes.
Sein Staatssekretär für afrikanische Beziehungen nutzte das Podium erneut zum Appell, das Problem aus eigener Kraft auf regionaler Ebene in den Griff zu bekommen, ohne fremde Hilfe aus Europa oder den USA.
Mais ce qui est fondamental aujourd'hui, c'est que la sécurité, la lutte contre le terrorisme dans notre région, la primauté revient aux pays de la région.
Nicht nur die innermaghrebinischen Streitigkeiten und Rivalitäten stehen solchen Koordinationsbemühungen im Wege, glaubt wiederum Beat Stauffer. Auch die Franzosen sehen sich als ehemalige Kolonialmacht von den Amerikanern in ihrer angestammten Einflusszone zunehmend an die Wand gedrängt und reagierten entsprechend gereizt.
Den Amerikanern ist es offenbar gelungen, diese insgesamt 11 Länder, die jetzt in der Trans-Sahel Counter-Terrorism Initiative gruppiert sind, gemeinsam zu beraten mit Ausbildungsprogrammen, natürlich mit Waffen. Möglicherweise sind auch wirklich Truppen präsent oder kleinere Truppenteile präsent, die dort vor Ort stationiert sind. Und das hat den Franzosen natürlich in keiner Art und Weise gepasst, weil sie auf diese privilegierte Zusammenarbeit mit den Maghreb-Ländern und ihren ehemaligen westafrikanischen Kolonien setzen. Und diese Präsenz der Amerikaner offenbar sehr schlecht gutieren.
Dies könnte nicht bloß Sarkozys Alleingang bei der Befreiung Pierre Gamats in Mali erklären, mit dem er Algerier und Mauretanier wie europäische Partner gleichermaßen vergraulte, sondern wäre auch ein weiteres Argument dafür, die Koordination des Kampfes gegen die Qaida im islamischen Maghreb den Vereinten Nationen oder der Europäischen Union zu übertragen, ist auch Beat Stauffer überzeugt.
Das wäre auf jeden Fall sinnvoll. Aus ideologischen Gründen wäre es tatsächlich besser, wenn das von der UNO oder von der EU gemacht werden könnte. Eine solche Zusammenarbeit nicht über das amerikanische Militär laufen würde.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.